corazón, mi corazón.
Te lo dije bien clarito.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
¿Qué corazón, mi corazón?
Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Me gusta su cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Radio Reloj. 5 de la mañana.
No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
Guten Morgen, bonjour. Ihr hört Radio Elbtraum, die Frühstückssendung von United We Stand für die Gefangenen. Speziell für Loic, den einzigen G20-Gefangenen in der Holstenglassis, der heute auch wieder Prozesstag hat im Elbchaussee-Verfahren. Wir spielen heute hier ein bisschen Musik, wir spielen Grüße und ein paar Beiträge, denn heute ist der Tag der politischen Gefangenen und der Pariser Kommune von 1871. Bonjour, bonjour, c'est Radio United We Stand. Faisons cette émission pour les prisonniers dans les prisons de Hambourg, et spécialement pour notre compagnon Loic, prisonnier de Ravent, dans la Holstenglassis. Toujours dans le matin, c'est l'affaire de Elbchaussee. Nous avons des saluts et les autres choses parce que toujours. Aussi, c'est le jour de la Commune de Paris et de les prisonniers politiques.
Salut Hic, ça va? C'est Céline, la copine de Jan, j'espère que tu te souviens à côté de moi. Il y a Jan qui...
Bonjour.
Ouais, j'espère que tu vas bien. Et en fait, on est encore toutes tristes parce que tu n'étais pas encore avec nous. Et tu sais, la première chose que Jan il a dit quand il sortit du prison, quand il sortait la porte, il disait... Et calmez-vous, on n'a rien à fêter parce que Loïc, il est encore dedans. Et oui, tu nous manques. Et quelques mots de Jeanne.
Oh, yeah. Hello, my friend. I really think about you here outside. And I don't feel free till you're not outside. And I hope you will go out soon and we can... We can talk with each other outside and not in this prison. I miss you, and all I was thinking about you because I always look on my clock and say, "Hey, now Loïc is in his cell," and "Hey, now Loïc is outside of his cell." I always tell my friends, "Yeah, you are a part of my life now, and I hope you're doing well." And I know you are strong, and you will be strong. And those words are just, you know, the words I tell you now. Yeah, so, be strong. I love you. We all love you.
We love you.
Think about you.
Beaucoup bisous. À la prochaine. Ciao.
Ciao.
Salut, Loïc. My name is Serta. I'm an activist from Holland and a member of the Federation of Workers from Turkey in Holland. I wanted to send you a short message to let you know that you're totally not alone. We were also in the streets, you know, fighting against exploitation, against injustice, and against the patriarchal system. So we know that your imprisonment is not legitimate at all. And it's also a message to all of us. You know, they want to give a message to the people who dare to speak out loud and who dare to fill the streets, to change things. And struggling for a more beautiful world is beauty itself. So that's why I'm very happy to send a message to someone who's a part of this. The circumstances between the walls are not easy, I think. And maybe it's getting hard sometimes. But I also believe that you have the strength to fight against that. You know, at the end, the whole world is surrounded by walls. But we know that those walls can't break people and their ideas. But we can break those walls. So please keep staying strong and keep smiling, because we say that smiling is a revolutionary action, especially in the jail. I want to send you a lot of greetings, a lot of solidar and warm greetings from Holland, and I really believe that you will get free soon. Take care.
5 jeunes hommes risquent aujourd'hui de la prison ferme pour leur participation présumée à des journées de manifestation et de protestation contre le G20 de Hambourg en juillet 2017. Parmi elles, le militant révolutionnaire français Loïc, qui a été extradé vers l'Allemagne dans le cadre de cette opération de criminalisation des contestataires du G20. Le procès en cours est le procès de la résistance au capitalisme et à l'impérialisme, car c'est cela que veut faire payer l'État allemand. Malgré des dizaines de milliers de policiers, des canons à eau et des blindés, des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Hambourg, défiant courageusement la bourgeoisie allemande et celle de ses alliés. L'OCML Voix prolétarienne dénonce cette répression politique qui vise militants, anarchistes, communistes, antifascistes et progressistes, et nous appelons à organiser la solidarité partout où cela est possible et nécessaire. La solidarité est notre arme, liberté pour tous les prisonniers de la mobilisation anti-G20.
Das waren einige Grüße für Loïc und wir spielen jetzt den Redebeitrag von United We Stand auf der Demonstration am Samstag für die politischen Gefangenen. These were some greetings for Loïc and now we are playing the contribution at the manifestation on Saturday for the political prisoners.
Ein Jahr ist der G20-Gipfel in Hamburg nun her. Wir hatten bereits im Vorfeld befürchtet, dass dieser Gipfel eine neue Repressionswelle gegen linke Aktivistinnen auslösen würde.
Es war klar, dass versucht werden würde, die Proteste gegen den Gipfel durch Repression politisch zu delegitimieren. Diese Befürchtungen wurden nicht nur bestätigt, sondern übertroffen. Direkt im Anschluss an die Gipfeltage beantragte die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen 85 Personen Untersuchungshaft, darunter 51 internationale Aktivistinnen. Ein Teil von ihnen war in den folgenden Wochen wieder auf freiem Fuß, doch nicht wenige saßen bis zu Beginn ihrer Prozesse im Knast. Die Hamburger Polizei setzte direkt nach dem Gipfel die Soko-Schwarzer Block mit 180 Beamtinnen ein. Nach eigenen Angaben führt die Soko bis heute etwa 3500 Ermittlungsverfahren gegen rund 900 namentlich bekannte Personen. Dafür wurden und werden Unmengen an Fotos und Videos ausgewertet, etliche Wohnungen in und Ausland durchsucht. Außerdem wurden in 5 Öffentlichkeitsverhandlungen Fotos von 334 Personen veröffentlicht, von denen angeblich 106 identifiziert wurden. Die extra zu diesem Zweck angeschaffte und eingesetzte Gesichtserkennungssoftware ist wegen der massenhaften Speicherung biometrischer Daten stark in der Kritik. Der Hamburger Datenschutzbeauftragte stellte dazu fest, diese Maßnahme ist illegal. Um sie dennoch durchzuführen, war sich die Innenbehörden für nichts zu schade und verklagte kurzerhand den Datenschutzbeauftragten. Nur wenige Wochen nach dem Gipfel fand der erste G20-Prozess statt. Angeklagter Peike, ein Aktivist aus den Niederlanden. Er wurde wegen angeblicher 2 Flaschenwürfe von dem als linken Erster bekannten Richter Krieken zu 2 Jahren und 7 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Und das, obwohl er von den vernommenen Polizeibeamten nicht einmal identifiziert werden konnte. Das Berufungsverfahren dagegen endete im Januar 2019 mit einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten. Seit diesem ersten Urteil sind viele Verfahren vor Hamburger Gerichten gelaufen, etliche Strafbefehle verschickt worden. Neben Absprachen unter Polizistin bei der Zeugenaussage gab es weitere Schikanen, wie Versuche ausländischer Angeklagte während laufender Prozesse auszuweisen und trotz Freispruch wieder Einreiseverbote zu verhängen. Nach Ausdruck der Hamburger Justizbehörde vom Januar 2019 wurden bis dahin 143 Verfahren abgeschlossen. Gegen 9 Personen wurden Haftstrafe ohne Bewährung verhängt. In 51 Fällen wurden die Haftstrafen zur Bewährung ausgesetzt. Gegen 58 Personen wurden Geldstrafen ausgesprochen. In nur 25 Verfahren gab es Einstellungen oder Freisprüche. Ein Ende der Repression ist noch lange nicht in Sicht. Seit letztem Dezember läuft der Prozess gegen Shan, Halil, Loïc und 2 weitere Angeklagte wegen der Proteste an der Elbchaussee. Shan, Halil und Loïc saßen seit Sommer 2018 in Urhaft. Mittlerweile ist nur noch Loïc hier im Knast, nachdem die Haftbefehle gegen Shan und Halil im Februar aufgehoben wurden. Loïc, wir grüßen dich von hier und wünschen dir viel Kraft, die ganze Scheiße zu überstehen. Das Verfahren. Das Verfahren gegen die 5 ist von besonderer Bedeutung, denn die Angeklagten wird nicht vorgeworfen, selbst Autos angezündet zu haben. Allein der Vorwurf, dass sie dabei gewesen sein sollen, reicht der Staatsanwaltschaft für die Anklage. Hier wird ein weiteres Mal versucht, die sogenannte Hooligan-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs auf Demonstrationen zu übertragen. Demnach soll das betont auffällige Mitgehen bei einer Gruppe bereits für den Straftatbestand des Landfriedensbruchs herausreichend sein. Völlig unabhängig davon, ob den Einzelnen konkrete Straftaten vorgeworfen werden können oder nicht. Was also beim Verfahren gegen Fabio, der im Zusammenhang mit der brutalen Auflösung einer Demo am Rondenberg vor Gericht stand, noch bislang, soll nun zum Erfolg gebracht werden. Das Urteil in diesem Verfahren wird ohne Zweifel Auswirkungen auf viele weitere haben und das nicht nur im Zusammenhang mit G20. Nachdem zum Prozessauftakt im Dezember gegen die 5 viele Freundinnen, Genossinnen und Familienangehörige die Angeklagten unterstützt hatten, entschied die Richterin im Januar, die Öffentlichkeit für den Rest des Verfahrens auszuschließen. Sie begründete das damit, dass die Solidaritätsbekundung erziehungsschädlich für die jungen Angeklagten seien. Konkret wurden die Empfehlungen zur Aussageverweigerung durch die Rote Hilfe benannt. Das wird uns nicht davon abhalten, die Angeklagten weiter zu unterstützen. Als Bündnis United We Stand haben wir uns direkt nach dem Gipfel zusammengefunden, um die Gefangenen und die Prozesse solidarisch zu begleiten und den Widerspruch nicht verstummen zu lassen. So gibt es regelmäßige Kundgebungen vor den Knästen Bilwerde und Holstenglassis und auch vor den Gerichten zu den Prozessterminen. Wir unterstützen die Angeklagten, Gefangenen und ihre Angehörigen, seit kurzem auch mit Radiosendungen. Für das laufende Jahr sind bereits an die 100 Prozesstage in rund 40 Verfahren terminiert. Bei dieser Vielzahl an Verfahren und dem hohen Verbeugungswillen zeigt sich einmal mehr, wie wichtig es ist, zusammenzustehen und Einzelne nicht mit der Repression und ihren Folgen allein zu lassen. Wir werden weiterhin lautstark von Repression Betroffene unterstützen. Wir lassen uns die Solidarität nicht nehmen. Besucht die Prozesse, lasst die Angeklagten nicht alleine. Kommt zu den Demos und Kundgebungen, schreibt Briefe an die Gefangenen. Getroffen hat es einige, gemeint sind wir alle. United we stand, niemand bleibt allein!
Und da unser Freund Leuk, der noch immer im Knast sitzt, deutsche Sprache nicht so gut versteht und wir auch andere Gäste aus Frankreich hier haben, gibt es jetzt den Redebeitrag, bevor wir weitergehen, noch einmal auf Französisch.
Voilà maintenant un an et demi que le sommet G20 était en Hambourg. Déjà, avant le début du sommet, nous redoutions qu'une nouvelle vague de répression contre les activistes de gauche ne se déclenche. C'était clair que le pouvoir tenterait de légitimer la répression contre la lutte du sommet. Ce soupçon n'a pas seulement été confirmé, mais a été surpassé. Dès les premiers jours du sommet, le ministère public d'Hambourg sollicita la mise en détention préventive de 85 personnes, dont 51 personnes en dehors des frontières allemandes. Une partie d'entre eux, d'entre elles, étaient à nouveau en liberté dans le courant de la semaine. Mais nombreux d'entre eux, d'entre elles, durent rester en prison jusqu'au début de leur procès. Directement après le sommet, la police d'Hambourg mobilisa 180 fonctionnaires dans le cadre d'une commission spéciale nommée Schwarzenblock. D'après nos informations, cette commission dirige à ce jour environ 3400 informations judiciaires contre plus de 850 personnes connues. Dans le but d'amasser un maximum d'informations, une quantité énorme de photos et de vidéos sont analysées et un bon nombre de logements en Allemagne comme ailleurs en Europe sont perquisitionnés. De plus, dans 4 avis de recherche, la photo de 281 personnes ont été rendues publiques, dont probablement 73 d'entre elles ont été identifiées. Dans ce but, la police a acquis et utilisé un programme de reconnaissance faciale qui est maintenant sous le feu des critiques à cause de l'enregistrement de masse de données biométriques. La commission hambourgeoise chargée de la protection des données est catégorique. Ce dispositif est illégal. Afin de pouvoir continuer ces petites affaires illégales sans être interrompues, l'autorité publique chargée de la police porte plainte contre cette même commission chargée de la protection des données. Peu de semaines après le sommet, le premier procès NoG20 avait lieu. Pike, un activiste néerlandais, est accusé d'avoir soi-disant lancé 2 bouteilles. Il a été jugé coupable par le juge Kritten, connu pour haïr tout ce qui vient de gauche. Sa peine est de 2 ans et 7 mois de prison ferme sans sursis. Ce jugement est hallucinant. Et ce bien qu'aucune flic témoin n'ait pu l'identifier une seule fois. Le jugement en appel à cette peine tombe en janvier 2019. 1 an et 9 mois avec sursis. Dans ce premier jugement, beaucoup de procédures devant les tribunaux d'Hambourg ont eu lieu et pas mal d'ordonnances pénales ont été envoyées. En plus des différents faux témoignages, des flics témoins, il y a eu d'autres crapuleuses tentatives comme celle d'ordonner des interdictions de territoire à des accusés pourtant acquittés. D'après les informations de l'autorité judiciaire datant de janvier 2019, il y aurait eu 143 procédures terminées. Une peine d'emprisonnement sans sursis a été prononcée contre 9 personnes. Dans 51 autres condamnations à une peine de prison, le sursis a été retenu. Et 58 personnes ont été condamnées à une peine pécuniaire. Seulement 25 procédures sur les 143 ont abouti à un acquittement ou à l'abandon des poursuites. Et nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge de la répression. Depuis décembre dernier, le procès au sujet de la manif à la Elbe-Chaussée contre Cam, Ali, Loïc et 2 autres personnes est en cours. Loïc est en préventive depuis l'été 2018, après que le mandat contre Cam et Ali a été annulé en février 2019, il ne reste plus que Loïc en préventive. Loïc, nous sommes tous et toutes là pour te passer le bonjour. Et nous t'envoyons beaucoup de force et de courage pour surmonter toute cette situation de merde. La justice veut donner un exemple. Elle ne reproche pas directement aux accusés d'avoir mis le feu aux voitures, mais uniquement d'avoir été présent au moment des faits. Cela suffit au ministère public pour déposer une inculpation. Ils essaient encore une fois de calquer la jurisprudence, soi-disant pour hooligan, de la Cour fédérale d'Allemagne sur les manifestations politiques. D'après eux, prendre part à un groupe déterminé remplit les conditions d'une infraction nommée émeute, indépendamment si l'on commet directement une infraction ou non. Déjà, quand Fabio était jugé dans le cadre de la violente dissolution de la manif par la police, la justice avait déjà tenté la même entourloupe, heureusement sans succès. Le jugement qui sera rendu dans cette procédure aura sans doute toutes les conséquences sur beaucoup d'autres cas, et pas seulement en lien avec le G20. dès le début du procès, en décembre, contre les cinq. Beaucoup d'amis, de camarades et de membres de la famille sont venus soutenir les accusés dans la salle d'audience. Mais en janvier, la juge décide de fermer l'audience au public, au motif que l'expression de la solidarité serait dommageable à l'éducation des jeunes accusés. Concrètement, la recommandation de la Rotehilfe à refuser de répondre aux questions a été retenue. Mais ça ne va pas nous empêcher d'exprimer notre solidarité aux accusés. Sous l'alliance United We Stand, nous nous sommes rassemblés directement après le sommet pour soutenir les prisonniers et les prisonnières et pour ne pas nous taire devant les contradictions de la justice. C'est ainsi que régulièrement, nous organisons des manifestations devant les prisons Bilverder et Holstein-Glacis et aussi devant le tribunal lors des procès. Nous sommes solidaires et soutenons les accusés, les prisonnières et les prisonniers, avec leurs proches, et depuis peu avec même une émission de radio. Pour l'année en cours, près d'une centaine de jours de procès sont prévus pour environ une quarantaine de procédures. Avec ce nombre de procédures et la grande volonté de répression, il est d'autant plus important de ne pas rester seul et de faire face ensemble au système répressif. Nous continuerons à soutenir bruyamment toutes les personnes affectées par la répression. Jamais on ne prendra notre solidarité. Passe au procès et ne laisse pas les accusés seuls. Viens aux manifs, écris aux prisonniers et aux prisonnières. C'est une bonne façon de vivre la solidarité. Face à la répression, seules quelques personnes sont directement touchées, mais concernées. Nous le sommes tous et toutes. United we stand, personne ne reste seul.
Ihr hört Radio Elbtraum, das Frühstücksradio von United We Stand für die Gefangenen in Hamburg, speziell für Luik, den G20-Gefangenen in der Holstein-Glacis. Denn heute ist wieder ein Prozesstag des sogenannten Elbchaussee-Verfahrens. Wir machen weiter hier mit einem Beitrag, einem Interview, das wir geführt haben mit der internationalen Kommune in Rojava. You're listening to Radio United We Stand, the transmission for the G20 prisoners, especially for Loïc in the prison of Holstein-Glacis. We're continuing with an interview of the international commune in Rojava, northern Syria. Wir haben heute zum 18.03., dem Tag der Pariser Kommune und der politischen Gefangenen, ein Vertreter der internationalistischen Kommune in Rojava hier zum Interview am Apparat. Hallo, erstmal, willst du dich und die Kommune kurz vorstellen?
Ja, gerne. Mein Name ist Tolidan. Ich bin jetzt seit 2 Jahren in Rojava. Ich bin eigentlich ursprünglich aus Deutschland. Und genau in meiner Zeit hier habe ich im ersten halben Jahr in einem Jugendzentrum gearbeitet, habe also die gesellschaftlichen Arbeiten in der Revolution hier in Rojava kennengelernt. Und danach war ich von Anfang an in dem Prozess dabei, wo die internationalistische Kommune aufgebaut wurde. Die ersten Diskussionen haben im Herbst 2016 angefangen, aber dass die Kommune mit Internetseite und Namen und so weiter und auch einem Ort öffentlich wurde und hier angefangen wurde, einen Ort aufzubauen, das war im Sommer 2017. Das ist sozusagen der Startpunkt für die internationalistische Kommune. Und die internationalistische Kommune ist eine organisatorische Struktur für Internationalistinnen, die in Rojava in den zivilen Strukturen arbeiten. Und genau, wir haben in den Diskussionen damals die Notwendigkeit gesehen, dass es eine organisatorische Struktur braucht, um einen Bezugsrahmen zu haben, um sich gegenseitig reflektieren zu können. Genau, im Prinzip ja hier in Rojava alle Bereiche der Gesellschaft organisiert sind, die verschiedenen Gruppen ihre autonome Organisation haben. Und genau, in dem Sinne war es ein logischer Schritt zum Aufbau von Internationalismus in Rojava, dem auch eine organisatorische Form zu geben. Das waren so die ersten Diskussionen, die es damals gab.
Okay, also das war so der Grundgedanke. Wie hat sich das denn entwickelt? Also wie ist das dann entstanden, also nach 2017?
Genau, also ich würde noch mal ein Stück weit vorher ansetzen. Also die so Internationalismus in Rojava hat schon früher angefangen. Man kann sagen, dass mit dem Krieg in Kobane, mit dem Kampf um Kobane, auf der einen Seite eine weltweite Solidaritätsbewegung eingesetzt hat, aber auch immer mehr Leute von außen nach Rojava gekommen sind in der ersten Zeit, hauptsächlich in den militärischen Strukturen, aber auch viele Menschen, die mit einer medizinischen Ausbildung gekommen sind und die Revolution so unterstützt haben. Genau, aber nach Kobane hat es eingesetzt, dass mehr und mehr Menschen auch hierher gekommen sind, um die zivilen Strukturen, um den Aufbau innerhalb der Gesellschaft kennenzulernen. Und genau, da gab es verschiedene Entwicklungen, aber verschiedene Kontakte, aber es gab eben keine Struktur. Leute waren so ein bisschen in der Schwebe, es war nicht so richtig auch hier klar, wer ist für die verantwortlich. Und es war klar, dass es eigentlich ein System dafür braucht. Also wenn man sich das Potenzial der Revolution in Rojava bewusst macht, dann braucht es ein System dafür, also auch einen Ort, wo Menschen ankommen können. Es braucht eine Art Vermittlung, Koordination, um Leute in verschiedene Arbeiten hier in der Gesellschaft auch schicken zu können, um Leute auf diese Arbeiten vorzubereiten, zum Beispiel was Sprache angeht, was die Strukturen hier angeht, was die Kultur angeht, aber auch was die Ideologie der Bewegung hier angeht. Und das waren so die Überlegungen, die dazu geführt haben, okay, wir müssen diese organisatorische Struktur formen. Und genau, das war dann der Prozess. Beginnend Herbst 2016 bis Sommer 2017 war die Diskussion. Und dann im Sommer 2017 wurde auf der einen Seite angefangen, nach außen zu gehen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, die Kommune, die Idee dahinter vorzustellen. In der Zeit ist die Webseite live gegangen. Und gleichzeitig, und es waren auch wirklich zwei Gruppen, die zu der Zeit gearbeitet haben, eine andere Gruppe war damit beschäftigt, einen Ort für diese Kommune zu schaffen, weil wir die Notwendigkeit gesehen haben, es braucht für Menschen, die hier ankommen, einen Ort, wo sie in Ruhe ankommen können, wo sie die Sprache lernen können, wo sie ja, im Prinzip langsam auf die Arbeiten hier vorbereitet werden können. Und genau, in der Zeit hat es dann angefangen, dass wir die Akademie Shehet Hilin Karatschuch, dass wir diese aufgebaut haben. Und genau, das hat ein paar Monate gedauert, aber jetzt ungefähr seit letztem Sommer ist die Akademie fertig, also wird immer noch dran gearbeitet, aber es sind eigentlich ständig Leute da und es haben mehrere Bildungsdurchlaufe stattgefunden. Das ist so gerade der Stand. Und vielleicht noch zu den Gedanken, was sozusagen die Kommune alles umfasst und was damit eigentlich die Internationalistin, die Aufgabe, die Rolle von Internationalistin in Rojava umfasst. Am Anfang haben wir es immer so in drei Begriffen gefasst: Lernen, Unterstützen und Organisieren. Und in den Diskussionen, die wir hatten, sind wir auch dazu gekommen, dass wir diese Bereiche eigentlich gar nicht trennen wollen. Also es gibt auf der einen Seite, und das ist ja die Motivation, auch mit der viele Menschen herkommen, sie wollen von der Revolution, einer Revolution, die eine Praxis hat, die es geschafft hat, ein Gebiet zu befreien, in der ja große Erfolge erzielt wurden. Menschen wollen von dieser Revolution etwas lernen. Das ist so dieser eine Bereich, gleichzeitig die Sprache lernen. Es geht auch darum, was über sich selber zu lernen. Und dann der Bereich von Unterstützen, also alles, was im Bereich im Prinzip internationale Solidarität fällt, genau, das eben auch, wir es als ein Stück weit eine Verantwortung sehen, im Prinzip in Rojava, aber eigentlich überall auf der Welt, die revolutionäre Bewegung und zu unterstützen, und das ist auch eine Motivation, die natürlich bei vielen dahinter steckt. Und dann der dritte Bereich, organisieren, also das im Prinzip, und das so sind Diskussionen hier, oder sind, gehen halt viele Diskussionen hier in die Richtung, diesen Raum, eigentlich dieses befreite Gebiet von Rojava, auch für eine Koordination zu nutzen, sich hier kennenzulernen, auszutauschen, eigentlich zu überlegen, was bedeutet Internationalismus zu unserer Zeit, was bedeutet das gerade, was werden die nächsten Schritte. Genau, das ist eigentlich ein Feld, was hier in Rojava aufgemacht wird und was eben auch, wofür sich auch die internationalistische Kommune verantwortlich fühlt, diese Diskussion, einen Raum für diese Diskussion zu bieten.
Ihr habt eure Akademie, habt ihr nach Hilin Kedershoch genannt, nach Anna Campbell. Das ist jetzt ihr Todestag, ne? Also der erste Todestag. Die ist, glaube ich, beim Angriff auf Afrin gefallen, oder?
Genau, der Todestag war gestern. Es gab auch eine Erinnerungsveranstaltung für sie und Ashed Ligerin, das ist eine Internationalistin aus Argentinien, die ist am 19.03.2018 gefallen. Also kurz die beiden Freundinnen, kurz die beiden Internationalistinnen kurz nacheinander. Und genau dazu gab es gestern eine Veranstaltung und genau die es war für uns ziemlich klar eigentlich die Entscheidung, die Akademie nach ihr zu benennen. Es gab auch war Teil der JPG, aber sie war auch oft zu Besuch. Viele Menschen aus der ersten Zeit, die zu der Zeit hier waren, haben sie gekannt. Von daher war es eigentlich ein klarer Schritt, die Akademie nach ihr zu benennen.
Euer Logo besteht aus einem Baum mit kurdischer Sonne. Die Äste und Blätter des Baumes bilden die Weltkarte, aber auf dem Kopf, also das heißt die Südhalbkugel oben. Was habt ihr für ein Selbstverständnis von euch selbst und von der Kommune eingebunden in die Struktur in Rojava?
Als ein für uns ein wichtiger Punkt, die Kommune versteht sich als Teil der Strukturen hier. Also wir sind auch, deswegen auch der Name, also wenn wir beim Namen anfangen, Kommune ist in Rojava die kleinste Einheit im demokratischen Konföderalismus. Also im Prinzip die Organisierung in einer Nachbarschaft nennt sich hier Kommune. Das heißt, die Kommune hat dann ihren eigenen Rat, hat Stellvertreterinnen, verschiedene Kommissionen. Und mit dieser Namensbenennung eigentlich für uns klar ist, okay, wir verstehen uns als Teil dieses föderalen Systems hier. Vorher gab es auch verschiedene Gruppen, die sich eher außerhalb der Strukturen bewegt haben. Und genau, aber für uns eigentlich klar ist, wir sind hier, um von der Revolution hier zu lernen, von den Erfahrungen der Revolution hier zu lernen. Deswegen war es für uns wichtig, Teil dieser Strukturen zu sein. Und genau auch in unserem Verständnis, daher die Revolution in Kurdistan und die Revolution im Mittleren Osten eigentlich Wegweiser für die Revolution auf der ganzen Welt ist. Und genau. In dem Sinne auch die Weltkarte für uns das Symbol, mit aus einer anderen Perspektive auf die Welt zu blicken. Ich glaube, das ist die Realität von vielen Internationalisten. Die meisten Internationalisten, die hier sind, das leider noch zu kommen aus Europa. Viele von ihnen sind mit ihren in der Arbeit hier viel auch mit eigenen Herangehensweisen, mit teilweise eurozentristischen Sichtweisen konfrontiert. Und das ist eigentlich das Schöne an dieser Revolution, also dass es eben ein Konfrontieren ist, aber gleichzeitig mit positiver Kritik, also Kritik, wie man bestimmte Verhaltensmuster auch überwinden kann, das damit zu verbinden. Genau, das ist für uns eben wichtig.
Wie sieht denn so bei euch der Alltag aus, individuell und kollektiv? Also wie organisiert ihr eure Gemeinschaft? Gibt es Kantinen, Schlafhäuser, kollektive Werkstätten, Gärten, so wie zum Beispiel im Planet der Habenichtse von Ursula Kalle-Gien oder so?
Also das Leben ist schon sehr kollektiv organisiert. Also ich kann für mich selber sagen, das war auch eine der größten Herausforderungen, aus einem sehr individualisierten Leben eigentlich in Europa hier hinzukommen. Und genau hier dann, im Prinzip ist der Tag durchstrukturiert. Es gibt jeden Tag eine Person, die verantwortlich ist, für die ganze Gruppe Essen zu machen. Und genau, dann gibt es eben einen Tagesplan, dessen natürlich ein bisschen davon abhängig, der ist von der Jahreszeit abhängig oder von den Arbeiten, die gerade anstehen. Aber genau, das wird dann gemeinsam diskutiert und entsprechend der Notwendigkeiten ausgerichtet. Also in der letzten Zeit, zum Beispiel jetzt im Frühling, standen natürlich viele Gartenarbeiten an. Und da hatten wir uns den Tag so aufgeteilt, dass der Vormittag eher für praktische Arbeiten draußen gedacht war und der Nachmittag für Kurdisch, für Sprache, aber eben auch für Medienarbeiten, Diskussionen und so weiter. Aber dieser Punkt halt, eigentlich alles gemeinsam zu machen, das ist schon für viele eine Herausforderung, die hier ankommen. Aber das ist im Prinzip, das ist sozusagen nichts, was nur in unserer Struktur besteht, sondern das ist hier, wie die Gesellschaft lebt. Also wir versuchen auch möglichst viel zum Beispiel Familien in der Gesellschaft zu besuchen. Ich habe ja eingangs gesagt, am Anfang in der ersten Zeit, wo ich hier war, habe ich im Jugendzentrum gearbeitet und in der Zeit Ich habe in der Stadt gelebt und ich habe jeden Tag in einer anderen Familie gewohnt. Und das ist eigentlich eine wichtige Sache hier in den Arbeiten. Dadurch entsteht ein ganz anderer Bezug zu der Gesellschaft. Es war auch eine neue Sache, oder es ist für viele Leute eine neue Sache, die sie hier kennenlernen. Und genau, das baut eben diese tiefe Verbindung zur Gesellschaft aus, und genau dort sehen wir eben auch dieses kollektive Leben, was wir dann versuchen auch in der Kommune umzusetzen.
Ah, ihr habt vor einem Jahr das Projekt Make Rojava Green Again gestartet. Was ist das? Welche Ebenen hat das Projekt?
Ja, die Diskussion, das Projekt zu starten, das war dann sozusagen der zweite Schritt. Die internationalistische Kommune war aufgebaut oder befand sich im Aufbau, aber es war so die Frage, okay, was dann? Also gerade für Leute, die schon etwas länger hier sind, was kann die Rolle von Internationalistin sein? Wo braucht es vielleicht auch Unterstützung aufgrund der Kontakte, die wir haben aus den verschiedenen Teilen der Welt, aus denen wir kommen? Und da sind wir relativ schnell auf das Thema Ökologie gekommen und haben das auch hier mit den Freundinnen und Freunden der Strukturen hier diskutiert. Und genau, haben dann auch Kontakt aufgenommen zu den Institutionen hier. Es gibt ein Komitee, ein Ökologiekomitee für den Kanton zum Beispiel, beispielsweise, mit denen haben wir diskutiert. Und eigentlich klar war, es gibt in dem Bereich super, super viel zu tun, super viele ökologische Probleme erstmal. Und in denen fehlt es an Geld, aber es fehlt auch an Know-how. Also viele Ingenieure zum Beispiel, die in der Lage wären, sich um das Wassersystem zu kümmern, Wasserfilter zu bauen, zu entwickeln, zu forschen. Viele von denen sind nicht mehr hier, die sind nach Europa gegangen. Und in dem Sinne war auch die Ansage von den Strukturen hier, dass es eigentlich ein Feld wäre, wo es wichtig wäre, von außen im Sinne von praktischer internationaler Solidarität die Revolution hier zu unterstützen. Und gleichzeitig die Analyse auch war, dass es, ich meine, Ökologie ist einer der drei Grundpfeiler des demokratischen Föderalismus. Die drei Grundpfeiler sind Geschlechterbefreiung, Ökologie und radikale Demokratie. Und genau, auch die Analyse ist, dass hier in Rojava eigentlich der Punkt von Ökologie noch sehr schwach besetzt ist, und dass es da auch darum gilt, nach außen, die Revolution dargestellt wird, aber eben auch nach innen, über Bildung, über Projekte, die angefangen werden, ein höheres Bewusstsein zu erreichen. Das waren die grundlegenden Diskussionen, Überlegungen, die dazu geführt haben, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen diese Kampagne starten, und wir wollen die Kampagne nicht als eine Kampagne, die einen Sommer geht oder so starten, sondern es ist eine sehr lang angelegte Kampagne, wo auch gar nicht klar ist, in was die sich entwickelt. Aber genau, es ist erstmal der Startpunkt. Und wir haben angefangen mit einer Zeit der Forschung. Also wir haben viel diskutiert, sind rumgereist, haben versucht, das Wissen von hier mitzunehmen. Gleichzeitig haben wir auch uns nochmal intensiver mit den Theorien soziale Ökologie von Murray Bookchin beschäftigt und haben versucht, das alles in einen Zusammenhang zu stellen. Und dabei ist das Buch ist eigentlich als Broschüre gestartet, aber ist dann zu einem richtigen Buch geworden. Und jetzt in diesen Monaten im Prinzip ist gerade die Veröffentlichungsphase, also das Buch wird gerade in verschiedenen Sprachen veröffentlicht, Übersetzungen sind fertig, wir warten im Prinzip darauf, dass es fertig designt ist und dann Land für Land, Sprache für Sprache herausgegeben wird. Und genau vielleicht nochmal zu den Zielen, also ganz konkret zu den, und die Probleme sind auch in dem Buch ausführlich beschrieben, zum Beispiel das Problem, dass durch die Abholzungspolitik vom syrischen Regime, aber auch die Wasserpolitik des türkischen Staates, eine Region, die vorher sehr grün war, in der es sehr viele Wälder gab, jetzt mittlerweile komplett trist ist, und das eben auch Auswirkungen auf den Boden wiederum hat, auf das Wasserlevel, auf den Grundwasserspiegel. Und dementsprechend wir in dem Bereich als Lösung halt, oder was auch schon angefangen hat seit der Revolution Rojava, massive Aufforstungsprojekte angefangen haben, und genau davon, zu denen wollen wir auch beitragen. Das ist ein Beispiel für so eine konkrete Sache, wo auf der einen Seite wir versuchen, Menschen zu gewinnen, die sich vorstellen können, nach Rojava zu kommen, um auch an diesen Projekten sich zu beteiligen, aber eben auch Geld zu sammeln, weil das in erster Linie kosten viele von den Projekten gerade Geld und an dem mangelt es hier. In dem Bereich, was ökologische Probleme angeht. Also das ist so das, was sich hier um die konkreten praktischen Arbeiten geht. Da, neben der Aufforstung gibt es dann noch weitere Beispiele, zum Beispiel wie wir Wasser wieder benutzen können. In dem Sinne versuchen wir gerade, uns in Grauwasser- und Schwarzwassersysteme einzuarbeiten und wollen die im Prinzip als Pilotprojekte umsetzen mit Leuten, die uns von außen, die am besten Fall hierher kommen, die Projekte mit uns gemeinsam umsetzen und dann Stück für Stück diese auch hier in der Gesellschaft bekannter zu machen, die Projekte zu kopieren, eventuell auch in Dörfer zu bringen. Aber in erster Linie geht es darum, gerade Pilotprojekte zu entwickeln, das also erstmal auszuprobieren. Das ist sozusagen ein sehr, sehr offenes Feld, gerade hier noch in Rojava, was das alles angeht. Und genau, aber neben diesen konkreten Projekten sehen wir natürlich die Revolution hier, in einer Perspektive, die eine Perspektive zur Organisation auf der ganzen Welt aufmacht. Also gestern gab es ja den großen Aktionstag von Fridays for Futures, also von den Schulstreiks gegen den Klimawandel. Und wir versuchen mit dieser Bewegung Kontakt aufzunehmen, haben dazu auch ein Video veröffentlicht, aber eben auch mit anderen ökologischen Bewegungen auf der ganzen Welt und versuchen das so ein bisschen zu vereinen, zusammenzubringen, gemeinschaftlich zu denken, auch mit anderen Fragen zu verbinden. Und genau, das sind dann eher so die Arbeit, die eher am Computer stattfindet, Mails schreiben, Artikel schreiben, Interviews geben. Genau, aber wir sehen sozusagen die Chance über das Thema Rojava, über das System, was hier aufgebaut wurde, die ökologische Bewegung mehr zusammenzubringen und dann im weiteren Schritt die ökologische Bewegung auch mit der gesamten Bewegung zusammenzubringen. So.
Okay, das ist also dann die zweite Ebene. Ne? Also das Buch, das was du erwähnt hast, das ist jetzt hier in Deutschland auch auf Deutsch erschienen und wird im Augenblick gerade hier verbreitet. Was sollen wir damit machen? Also was sollen Interessierte damit machen? Also sollen wir nur Geld sammeln oder geht es um mehr?
Es geht auf jeden Fall um mehr. Also es ist beides wichtig, sagen wir es so. Also zum Beispiel von dem Buch, es kostet 8 Euro in Deutschland. Diese 8 Euro, von jedem Buch, die 8 Euro gehen komplett hier nach Rojava. Also die gehen dann in die Projekte, in die Aufforstungsprojekte, aber auch in die eher technischen Systeme, die wir aufbauen wollen, in das Grauwasser-Schwarzwasserbecken. Aber genau, allein schon dieses Projekt von Aufforstung, das hat halt, sagen wir mal, es hat keine Grenze nach oben, sondern es geht eigentlich darum, Zehntausende von Bäumen zu pflanzen. Das wird von den Leuten hier gerade als der erste, wichtigste Schritt eigentlich bewertet. Genau, also in dem Sinne selber kaufen oder das Buch oder gleich mehrere Exemplare kaufen und sie dann zu verbreiten, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also dieser finanzielle Punkt ist schon sehr wichtig. Aber genau, es bleibt eben nicht dabei, sondern wir hoffen uns, dass sich anhand des Buches Diskussionen ergeben, dass Leute mit uns in Kontakt stehen, dass man im Prinzip aus dieser ganzen aus den verschiedenen Menschen, die in dem Bereich arbeiten, eine Art System aufbauen kann. Es gibt verschiedene Vorträge zum ökologischen Gen in Europa. Es gibt viele Sachen, die auch in Europa dazu stattfinden. Jetzt, wie gesagt, gestern bei den Demos waren auch Menschen mit Makroschorogenigen-Transparenten unterwegs und haben versucht, dieses Thema in diese Bewegung reinzubringen. Also gerade was den Klimastreik angeht, im Prinzip zu sagen, okay, wenn wir gegen den Klimawandel demonstrieren, dann müssen wir eigentlich auch für ein neues System demonstrieren. Es gibt keine Lösung innerhalb des Kapitalismus, um diese Widersprüche zu lösen. Und diese Frage, diese Perspektive wollen wir in alle Bewegungen reintragen. oder genau in, bei den Protesten gegen den Braunkohleabbau. Dort waren auch Aktivistinnen von Make Roger Ginnigan aktiv. So versuchen wir Stück für Stück die Kontakte aufzubauen. Und genau da sind wir natürlich immer, interessieren wir uns, wenn Leute Ideen haben, dann können sie einfach Kontakt mit uns aufnehmen und wir können gucken, in welche Richtung sich das entwickelt.
Okay. Stichwort ein anderes System oder wir wollen heute ja der Pariser Kommune erinnern, die 1871 mit dem Aufstand der Marktfrauen am 18. März gegen den Abtransport der Kanonen in Paris begann. Ihr seid auch eine Kommune. Was bedeutet die Pariser Kommune für euch?
Die Pariser Kommune hat für uns eine große Bedeutung. Also nicht nur, wenn ich uns sage, meine ich damit nicht nur die internationalistische Kommune. Allgemein in der kurdischen Bewegung in Rojava wird oft auf die Pariser Kommune Bezug genommen als eigentlich so ein erstes großes Beispiel, in dem es ein befreites Gebiet gab, in dem über einen größeren Zeitraum basisdemokratisch Entscheidungen getroffen wurden. Und im Prinzip diese Ideen, natürlich wurde die Pariser Kommune niedergeschlagen, aber die Ideen, die leben jetzt im Prinzip in Rojava weiter. Und das ist unsere Verbindung nicht nur zu der Pariser Kommune, sondern wir sehen uns in der Linie von Widerstand, die immerhin fortbestand. Einiger Zeit war ja auch der Jahrestag der Dritten Internationale. Das ist genauso, das sind für uns Bezugspunkte. Es geht nicht darum, ohne Kritik, ohne sozusagen Sachen anders zu machen, einfach alles so weiterzumachen wie vorher. Aber wir finden es trotzdem wichtig, all diese Widerstände, die in der Geschichte passiert sind, als Bezugspunkte zu nehmen. Gerade weil wir halt von ihnen super, super viel lernen können. Es wäre ja wirklich fatal, wenn wir die Fehler, auch die gemacht wurden, wenn wir die wiederholen würden. In dem Sinne hat es eine große, große Bedeutung für uns. Und es wird viel, viel darüber diskutiert hier.
Okay, die Bedrohung im Augenblick in Nordostsyrien bei euch, da durch die türkischen Truppen, ist ja eine ähnliche Situation wie 1871, als die preußischen Truppen vor den Toren von Paris standen. Damals wurde die Kommune blutig niedergeschlagen, aber das Gespenst des Kommunismus, wie es so schön heißt, zog von da an durch Europa. Und die Situation wird sich mit Sicherheit nicht so wiederholen, hoffen wir auf jeden Fall, und dafür kämpfen wir. Aber was wird diesmal sozusagen von Rojava ausgehen? Was geht im Augenblick von der Selbstorganisierung dort bei euch aus?
Ja, also zuerst, wir sind uns auch sicher, dass die Revolution in Rojava nicht niedergeschlagen wird und im positiven Sinne jetzt über die Bedrohungssituation noch mal mehr Leute auch auf Rojava aufmerksam geworden sind und eigentlich diese Verteidigung von Rojava ist eigentlich, müssen wir eigentlich in einen Angriff verwandeln. Also weltweit müssen wir dieses Paradigma, das wofür die Revolution hier steht, müssen wir verbreiten und es ist, also dieses Potenzial, was in der Revolution in Rojava steckt, ist längst noch nicht erschöpft. Für uns ist es ein riesiges eigentlich Meer an Erfahrungen, an konkreten erprobten Dingen, die hier schon gemacht wurden und als Gefühl ist es einfach eine unglaubliche Hoffnung, die diese Revolution hier ausstrahlt, die das, was hier in den letzten Jahren passiert ist, ausstrahlt und das ist das, was unserer Meinung nach von Rojava in die Welt geht und das ist auf jeden Fall schon zu sehen, also auch an den, wir kriegen sehr viele Rückmeldungen, eben auch aus verschiedenen Teilen der Welt. Ende Januar gab es einen großen Aktionstag. Also wir sehen, dass dort über dieses Thema, und es ist nicht so, dass es nur um, es geht nicht nur darum, den Angriff oder sowas abzuwehren, sondern über das Thema, dass die Leute sagen, okay, das ist eine Perspektive für uns, wir interessieren uns auch für das System und wollen das System eigentlich verbreitern und das ist ja kein Widerspruch, sondern im Prinzip ist das die größte Verteidigung, das Beste, was eigentlich der Revolution hier passieren kann, ist, wenn diese Form von Selbstverwaltung an anderen Orten in der Welt aufgebaut werden. Genau, und das geht gerade von der Revolution schon aus, aber gleichzeitig gilt es auch darum, das noch weiter zu verbreiten, also was ich meinte, das Potenzial wirklich voll auszuschöpfen, weil wenn wir das Potenzial voll ausschöpfen, dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
Ah, das Gespenst des demokratischen Konföderalismus wird dann jetzt durch die Welt ziehen und den Mächtigen das Fürchten lehren. Was ist denn von eurer Idee hier, wie wir hier in der kapitalistischen Metropole beginnen sollen? Sollen alle Leute zu euch kommen, um auf der Akademie zu lernen, oder können wir hier auch was machen?
Also ich glaube, die Frage mit dem Kommen ist so ein bisschen eine individuelle Frage, wo man wirklich gucken muss, gerade auch was Personen sich vorstellen können und so weiter. Generell glauben wir, dass die Revolution in Kurdistan eben diese große Perspektive aufmacht, von der ich eben gesprochen habe. Und um halt wirklich zu verstehen, um auch, dass es so als Gefühl ankommt, das Prinzip ist auch ein ermächtigendes Gefühl. Also zurück in Deutschland hatte ich oft das Gefühl, dass es gar keine reale Chance gibt, Sachen zu verändern. Und dieses Gefühl ist auf jeden Fall, hat sich bei mir stark verändert in der Zeit in Rojava, aber auch bei vielen, vielen anderen Internationalistinnen, die hierher gekommen sind, die sich auf die Revolution eingelassen haben, die hier gearbeitet haben und eben die ihre Erfahrungen gesammelt haben. In dem Sinne ist es was wir auf alle Fälle glauben, was notwendig ist, auch diesen Schritt aus der kapitalistischen Moderne herauszumachen. Also dieses allein, was es mit einem macht, in einem befreiten Gebiet zu sein. Da gibt es einfach hier ganz, ganz andere Möglichkeiten zu lernen und vor allen Dingen sich zu entwickeln. Das auf jeden Fall. Aber klar, es gibt auch vor Ort, es gibt immer, im Prinzip ist es ja auch eine Sache, die im Kopf stattfinden muss. Es gibt überall Möglichkeiten anzufangen. Genau, wir glauben trotzdem, dass wir auch in der Praxis in Europa mit vielen Sachen, die wir vorher gemacht haben, brechen müssen, vielleicht auch Sachen aufgeben müssen, dass wir mutig sein müssen. Also, dass wir auch mutig sein müssen, vielleicht Aktionsformen, die wir vorher gemacht haben, zu hinterfragen. Dass wir auf jeden Fall ein wichtiger Schritt davon dabei ist, offener auf die Gesellschaft zuzugehen, eigentlich die ganze Zeit zu diskutieren und diese Hoffnung in der Gesellschaft auch zu verbreiten. Genau, aber wir würden halt auch sagen, dass innerhalb von den Metropolen, innerhalb von Europa, einen Schritt zurückgehen, zu reflektieren, die eigene Praxis zu reflektieren, so ein bisschen raus aus dem oft ist, glaube ich, so ein Verfallen, so eine Art Feuerwehrmodus, also von Aktion zu rennen und gar nicht mehr zu reflektieren oder zu planen, was ist eigentlich das, wo wir wirklich hinwollen, was für ein System wollen wir aufbauen, welche Schritte sind dafür notwendig. Das geht auch zum Teil auf jeden Fall auch in Europa. Und genau, die Ideologie, das System, was hier aufgebaut wird, bieten auf jeden Fall viele, viele Anknüpfungspunkte.
Du sprichst mir so richtig aus der Seele, wenn du davon sprichst, dass wir hier viele Sachen überdenken müssen. Wie können denn Leute mit euch in Kontakt treten oder mit den Menschen, die hier in Europa mit euch arbeiten oder daran arbeiten wollen, an diesen Änderungen, an diesen neuen?
Genau, also wir verstehen uns als Teil der kurdischen Bewegung. Das heißt, in Europa gibt es viele Anknüpfungspunkte. Es gibt Vereine in den meisten großen Städten, in denen man Kontakt aufnehmen kann. Es gibt mittlerweile viele auch Gruppen von Internationalistinnen, die zu dem Thema Kurdistan arbeiten. Und wir glauben schon, dass es aufgrund der Ideologie auf jeden Fall der Anknüpfungspunkt sein sollte. Und automatisch eigentlich über die Beschäftigung mit der Revolution hier auch die Organisierungsfrage für andere Gesellschaften automatisch auf den Tisch kommt. Deswegen sind das aus unserer Sicht die Anknüpfungspunkte für Leute, die konkret mit uns als internationalistische Struktur in Kontakt kommen wollen, gibt es halt eben die beiden Möglichkeiten, sich über die Kommune, die internationalistische Kommune zu melden. Die Webseite dazu ist internationalistcommune.com. Oder eben, wenn Menschen eher das Gefühl haben, dass es eher was für sie über die ökologische Kampagne Make Rojava Green Again Da ist die Webseite makeoshogindigen.org und auf beiden gibt es Kontaktadressen, genau für Leute, die hier hinkommen wollen oder die allgemein für die Kommune oder für makeoshogindigen aktiv werden wollen, wäre das die richtige Adresse.
Ja, vielen Dank. Wollt ihr noch was zum Abschluss sagen? Irgendwie liegt euch noch was auf dem Herzen?
Ja, ich würde vielleicht nochmal diesen einen Punkt betonen, dass es ist schwer zu vermitteln eigentlich, aber es ist schwer zu vermitteln, weil es eher ein Gefühl ist, was hier entsteht bei vielen Menschen. Und das ist echt die Hoffnung. Also die Hoffnung und die Hoffnung an gesellschaftliche Veränderungen, aber eben auch den Glauben an sich selber. Also den Glauben, dass selbst, dass wir was Entscheidendes dazu beitragen können. Und wir würden eigentlich sagen, es ist eigentlich alles, es klingt ein bisschen einfach, es ist eigentlich alles da. Also wir würden sagen, das Potenzial ist gerade riesig. Also gucken wir uns die gestern an, die Millionen Schülerinnen und Schüler, die weltweit auf die Straßen gegangen sind, eigentlich über ein Thema, wo eigentlich ziemlich offensichtlich ist, dass man darüber die Systemfrage stellen müsste. Gleichzeitig immer mehr Menschen auch von der Realpolitik, von Wahlen und so weiter enttäuscht sind, von Politikerinnen enttäuscht sind. Dieses Potenzial wird nur nicht wahrgenommen. Und wir glauben, dass es auf der einen Seite halt dieses Potenzial gibt, auf der einen Seite auch der Weg eigentlich klar ist. Also das, was hier, die Erfahrungen, die hier in der Revolution gemacht wurden, die Methoden, dass es darum geht, in der Gesellschaft zu arbeiten, in der Gesellschaft Strukturen aufzubauen, eigentlich genau mit diesen Menschen, in denen wir das Potenzial sehen, zu diskutieren und daraus ein System zu machen und damit mit dieser Organisierung die Leute zu ermächtigen und dass daraus eigentlich diese ganze Hoffnung entstehen kann. Genau, es fehlt eigentlich nur halt diesen Schritt, es wirklich zu machen, und ich glaube, da kann man von hier halt wirklich halt allen Leuten den Mut zu so einem Schritt zum Beispiel wünschen, dass wir bewusst auch Schritte gehen, dass wir eigentlich keine Angst vor irgendwas haben müssen, sondern wenn wir diesen Weg weiter verfolgen, er auf jeden Fall erfolgreich sein wird. Nur genau, wir müssen es halt tun, und wir brauchen viele Leute. Es gibt richtig, richtig viel Arbeit, aber es ist auch sehr, sehr schöne Arbeit.
Ja, das ist ein sehr motivierendes, schönes Schlusswort. Dann sage ich Danke und viel Erfolg, Sir Captain.
Sir Captain.
Ja, und tschüss und danke und bis bald.
Dankeschön.
Das war ein Interview mit einem Vertreter der internationalen Kommune in Rojava, Nordsyrien. Ihr hört Radio Elbtraum, das Radio von United We Stand, für die Begleitung der G20-Prozesse am Morgen. Heute ist wieder ein Prozesstag des Elbchaussee-Verfahrens. Kommt dahin und seid solidarisch. Wir sagen Tschüss und beenden die Sendung mit einem Stück für Loïc von Jacques Brel. We say goodbye and finish our transmission with a song for Loïc from Jacques Brel.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour, quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours, quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs, quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours, quand on n'a que l'amour pour habiller matin pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis, le monde entier.